Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marco Schreil.
Guten Morgen, willkommen zu unserer Sendung, in der heute ein Mann zu Gast ist, der viele Jahre auf der anderen Seite des Mikrofons gesessen hat. Der war nämlich Gastgeber und nicht Gast seiner eigenen Talkshow, die anders, die speziell war und die er vor gut einem Jahr aufgegeben hat. Heute schreibt er deshalb ein bisschen mehr als vorher. Gerade hat er einen Roman vorgelegt, der Ex-Night-Talker Jürgen Domian ist da. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, dass ich hier bin, hallo.
Was ich jetzt mache, mache ich wirklich nur mit dir und ja. Ich gehe im normalen Leben eigentlich darum drum herum, weil ich finde, dass diese Frage banal ist und wir eigentlich nie genügend Zeit haben, sie, wenn wir die Frage im Fahrstuhl oder an der Bushaltestelle kriegen, anständig zu beantworten.
Lass mich raten, wie geht's dir?
Ja, du bist der Held. Tatsächlich, wie geht's dir, Jürgen?
Mir geht es wirklich mittlerweile hervorragend. Und ich habe mich sehr an das neue Leben, an den neuen Rhythmus gewöhnt. Es war allerhöchste Eisenbahn, dass ich nach 22 Jahren Nachtschicht aus der Nacht herausgegangen bin. Und der Anfang war ein bisschen holprig im Januar, nachdem ich hatte am 16. Dezember die letzte Sendung, hatte vorher wahnsinnig viel Stress und Termine und Dinge zu erledigen und hatte mir danach so 3-4 Tage komplett freigenommen. Und was passierte? Eigentlich der Klassiker. Nach 3-4 Tagen krachte alles zusammen. Ich wurde richtig krank, Lungenentzündung, 3 Wochen Krankenhausaufenthalt, Herzgeschichten.
So schlimm?
Ja, das war eine Sache, die Ärzte, ja, sie waren so auf Adrenalin die ganze Zeit und wenn man dann plötzlich in die Ruhe kommt, rebelliert der Körper.
Also war es auch Zeit, dass vorbei war?
Ja, das war ja auch der einzige Grund, weswegen ich aufgehört habe. Ich war so gesundheitlich an meine Grenzen gestoßen. Die Sendung hätte ich gerne noch sehr lange gemacht, weil sie wunderbar funktioniert hat und eine große Akzeptanz hatte. Aber es gab so einige Schüsse vor dem Bug schon in den letzten Jahren. Ich habe zum Beispiel einige Male, 3-mal insgesamt mit Hörstürzen in der Sendung nachts gesessen.
Das ist nicht schön.
Nein. Und da sagten immer wieder Ärzte zu mir, sie müssen da raus.
Ein Jahr, ein gutes Jahr danach, gibt es ganz viel zu reden über das, was war, über das, was jetzt ist, über das, was kommen wird. Mich würde noch interessieren, bist du ein guter auf der anderen Seite? Also bist du ein guter Antwortgeber in diesem Gespräch?
Na, das will ich hoffen.
Dann testen wir das. Mit Jürgen Domian im HR1 Talk bis 12.
HR1. Genau meins.
Jürgen Domian ist mein Gast heute im HR1 Talk. 22 Jahre Domian, der Night Talk im WDR Radio und Fernsehen. Bimedial, eine sensationelle Erfindung vor über 2 Jahrzehnten. Wir haben es gerade gesagt, du hast da immer von 1 bis 2 Uhr nachts gearbeitet. Seit einem guten Jahr machst du es nicht mehr. Wie geht's mit diesem so zeitig ins Bett gehen gerade?
Sehr gut. Also durch diese Erkrankung am Anfang des Jahres war ich gezwungen, mich umzustellen. Im Krankenhaus konnte ich nicht lange schlafen. Das ging einfach nicht. Da wurde ich geweckt zu einer Zeit, zu der ich eigentlich sonst schlafen gegangen bin. Das Leben war komplett verdreht und ich bin immer so gegen 6, 5, 6 schlafen gegangen. Und das war dann ein bisschen brutal, die Umstellung. Und jetzt genieße ich das wirklich sehr, in einem normalen Rhythmus
zu sein. Du genießt es? Gibt es auch, gibt's so Momente, wo du gerne losgehen würdest, um 1 Uhr dein Studio hochzufahren?
Nein, ich vermisse die Sendung und die Arbeit sehr. Weil das war für mich schon, es war halt mein Ding. Ich habe es so lange gemacht. Und es war auch ein hoher Luxus, mit so vielen Menschen zu so unterschiedlichen Themen so intensiv sprechen zu können. Wo hat man das schon? Aber ich vermisse eben nichts die Nachtarbeit. Ich finde es nach einem Jahr immer noch exotisch, morgens um 9 Brötchen holen zu gehen. Da war ich in der ersten Tiefschlafphase.
Da lachst du drüber. Ist tatsächlich für 99% aller Menschen völlig normal.
Ja, ich finde es exotisch immer noch und genieße es.
Ich habe deine letzte Sendung gesehen und ich habe gesehen, wie du zusammengepackt hast ganz zum Schluss.
Du meinst im Studio?
Ja. Und ich habe mich gefragt, was geht jetzt in ihm vor? Ist es Schmerz? Ist es ein Rucksack, den er abstellt? Ist es der Gedanke, ich muss diesen Hirsch, ne, diesen weißen Hirsch mitnehmen, den darf ich nicht vergessen? Was ging dir durch den Kopf in diesen Minuten?
Ach ja, es war natürlich ein sentimentaler Moment. Und in dem Moment, die Musik lief ja noch, die Schlussmusik, die Kameras waren noch eingeschaltet, die Mikrofone, da sausten schon diese 20 Jahre an mir vorbei. Und ich habe ja noch lange diesen Kopfhörer und das Headset angeguckt und auch angefasst, weil das war die zentrale Verbindung zu meinen Anrufern. Das Headset mit, also Kopfhörer mit Mikrofon. Und ja, meine Melancholie schon. Und es war sowieso alles wahnsinnig emotional. Das ganze Studio bei 1 Live, es war voller Menschen. Sonst haben wir das ja nachts immer mit meinem kleinen Team alleine gemacht.
Und
das
auf einmal wollten alle da sein.
Ja, es waren ganz viele Kollegen vom WDR, vom Fernsehen, von 1 Live, Freunde waren da. Und ich war schon durch die letzten Tage sehr emotional und hatte auch also eine gewisse Angst vor der letzten Sendung, vor allen Dingen vor den letzten Minuten. Ich hatte mir das nicht genau überlegt, was ich sagen werde, weil ich das nie gemacht habe und dachte mir, nur gut nach 4000 Sendungen wirst du das dann auch improvisieren. Und ich hatte wirklich Angst, dass mir die Stimme bricht und ich wollte nicht als Heulsuse da rausgehen. Aber es wurde dann hinterher doch ein bisschen tränenreich, dann, als ich aus dem Studio rausging und da applaudierten die Leute alle und das war wirklich sehr bewegend.
Bist du eine Heulsuse?
Nein, überhaupt nicht.
Der Night Talker Jürgen Domian, der Autor Jürgen Domian, den haben wir heute hier sitzen im HR1 Talk. Jürgen Domian ist zu Gast, der HR1 Talk heute mit dem ehemaligen Night Talker. Lass uns mal bitte auf deine Anfänge kommen. In Gummersbach bist du geboren, leider.
Ja.
Find's schlimm.
Ja.
Was hättest du lieber in deinem Pass stehen?
Berlin. Ich bin vom Herzen her Berliner.
Wie häufig bist du da?
Oft, sehr oft. Ich lebe fast halb mittlerweile in Berlin.
Mhm. Ja. Welche Verbindungen hast du denn mit Gummersbach? Also ich weiß, dass da Handball gespielt wird.
Aber ich hasse auch Handball. Schon. Bleib mir weg mit Handball. Ich hasse Handball, weil ich bin ja ein Spätzünder. Ich war normaler Volksschüler, Hauptschüler. Und viele Jahre war mein Klassenlehrer ein ehemaliger Kapitän des VfL Gummersbach.
Und der fand das ganz toll?
Und der hat uns zugesülzt mit Handball. Und natürlich hatten alle Jungs nur eine Schnitte bei dem, wenn du Handball spielen konntest. Ich konnte es nicht und ich wollte es aber auch nicht. Insofern ist das eine schlechte Erinnerung.
58 in Gummersbach geboren. In normalen Verhältnissen.
Einfachen Verhältnissen.
Mutter hat geputzt, Vater war Hausmeister.
Ja, genau.
An was kannst du dich erinnern? Also bist du mit Mutter mitgegangen und hast irgendwie, während sie sauber gemacht hat, in der Ecke gesessen und hast was gespielt?
Oder wie war das? Nein, ich habe nicht gespielt, ich habe geholfen.
Du hast mitgemacht?
Na klar. Sie hat in einem Bürogebäude gearbeitet und da habe ich dann, da war ich auch nicht mehr so ganz klein, aber ich war halt Kind. Da habe ich die Aschenbecher leer gemacht, gab es ja damals noch, oder die Papierkörbe, klar, hab ich das habe ich aufgemacht.
Du hast polnische Wurzeln?
Nein.
Ist das nicht so?
Nein.
Denn stehen da Geschichten über dich irgendwo?
Die Familie kommt aus Westpreußen, das ist nicht Polen gewesen zu der Zeit. Mhm. Jetzt ist es Polen. Mhm. Und die Familie ist vertrieben und dieses Gummersbach ist ein reines Zufallsprodukt. Meine Eltern sind dorthin nach dem Krieg zufällig gekommen, verschickt worden. Und ein Teil der Familie ist eben in Berlin geblieben. Und es gab einen Teil der Familie auch schon vor dem Krieg, die in Berlin lebten. Und da wir kein Geld hatten, früher in Urlaub zu fahren, sind wir ganz oft zu den Verwandten nach Berlin gefahren, nach Ost-Berlin und West-Berlin.
Da wahrscheinlich auch die Liebe.
Und dadurch diese enge Verbindung zu Berlin, ja.
Ja. Worüber wurde denn zu Hause gesprochen, wenn ihr am Abendbrottisch gesessen habt?
Ach Gott, ja, was Familien so reden. Aber was mir besonders in Erinnerung ist, und dafür bin ich sehr dankbar und darüber bin ich sehr froh, mein Vater und meine Onkel, die alle den Schrecken des Krieges erlebt haben, und des Nationalsozialismus. Die haben sehr viel gesprochen. Es gibt viele alte Leute, die nicht gesprochen haben über das, was sie erlebt haben, an traumatischen Erlebnissen. Mhm. Bei uns wurde gesprochen, sodass ich das alles, das war guter, lebendiger Geschichtsunterricht. Auch die grauenhaften Vorkommnisse der Vertreibung, über die man ja in der Nachkriegszeit nicht gerne gesprochen hat.
Es wurde totgeschwiegen.
Es wurde totgeschwiegen und ich war so froh, als Günter Grass im Krebsgang veröffentlicht hat. Das ist ein Buch, das beschreibt die Leiden der Gustloff. Das war ein großes Schiff, gefüllt mit Flüchtlingen, die von den Russen, obwohl sie es wussten, dass das Schiff voller Zivilisten war, geentert wurde. Das ist eine ebenso große Katastrophe wie die der Titanic. Darüber wusste man vorher gar nichts. Und wenn man das ansprach, wurde man leicht immer in die rechte Ecke geschoben, was natürlich absurd ist. Mhm. Und Günter Grass ist nun nicht verdächtig, ein Rechter gewesen zu sein. Insofern war ich sehr froh, dass er das Tabu damals gebrochen hat und zum ersten Mal das Leid der Flüchtlinge. Es sind 15 Millionen Menschen vertrieben worden. Meine Familie hat auch alles verloren. Also ich komme aus einer alten sozialdemokratischen Familie. Und wenn ich Leuten erzählt, dass meine Eltern auf Vertriebenentreffen waren, ohne den Zusatz, dass wir Sozialdemokraten sind, wurde sofort die Nase gerümpft. Das ist doch revanchistisch, das ist rechtsorientiert. Ihr wollt doch die alten Grenzen wieder haben und so weiter. Das ist natürlich alles Bullshit.
Wie sehr hat dich das belastet?
Sehr, weil ich damit aufgewachsen bin, dass die Heimat verloren gegangen ist. Und meine Großeltern von polnischen Kommunisten im April 1945 erschossen worden sind, weil sie Sozialdemokraten waren. Das ist ein großes Leid, was bis in die Enkel- oder Urenkelgeneration getragen wird.
Jürgen Domian ist mein Gast im hr1 Talk bis 12.
hr1, genau meins.
Der Talk mit Marco Schreil und mit Jürgen Domian. Du hast gut 20 Jahre Radio gemacht, Talkradio. Das heißt, du hast nie Musik gespielt. Als Moderator, hast du was vermisst?
Na, ich habe früher Musiksendungen moderiert, in Massen. Mhm. Aber in der Sendung ging das nicht. In der Tat haben wir am Anfang darüber nachgedacht, auch im Fernsehen Videoclips einzuspielen. Aber das hätte es kaputt gemacht.
Dann tust du mir jetzt einen unheimlichen Gefallen, weil du dir für diese Stelle einen Titel wünschst, den ich mir auch wünschen würde, wenn ich auf der anderen Seite des Tisches sitzen würde. Du möchtest Sam Smith mit seiner aktuellen Single Too Good at Goodbyes hören.
Finde ich super.
Ich krieg unter dem Pullover jetzt schon Gänsehaut, obwohl er noch nicht anläuft. Du sagst, er ist super. Findest du noch irgendein Attribut für diesen Song?
Kann ich gar nicht so sagen. Es hat mich sofort angesprochen, als ich es zum ersten Mal hörte. Und kann da gar nicht weiter was groß zu sagen. Es ist ein toller Typ, ein toller Sänger, tolles Produkt. Also genial.
Und außerdem ist er auch noch verdammt nett. Sam Smith, Too Good at Goodbyes für Jürgen Domian im hr1 Talk. Ich heiße Marco Schreier. Schön, dass Sie bei uns sind.
You must think that I'm stupid, but I have seen this song before. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes.
Jürgen Domian im hr1 Talk, der Mann, der, man kann das sagen, Radiogeschichte geschrieben hat. Das, was du gemacht hast, hat auch kein anderer so hinbekommen. Über 20 Jahre eine Talksendung, gibt es noch jemanden?
Nee, ne? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Uns hat es ja immer gewundert, dass dieses Format, das war das billigste Radio-Fernsehformat der ARD, mich hat es immer gewundert, dass das kein anderer Sender macht.
Aber man kennt dich also als den Mann aus dem Radio und dem Fernsehen und man kennt dich als Buchautor. Dein aktueller Roman heißt Dämonen. Mhm. Ich habe das Buch auf den Tisch bekommen und habe gedacht, hui, dunkel, düster, da kriege ich Angst.
Es ist ein ernstes Buch. Es gibt nichts zu lachen in dem Buch. Es ist die Geschichte eines Mannes, der im
Hansen
heißt der Mann, der im Juni eines Jahres entscheidet, dass er sich zu seinem 60. Geburtstag im Dezember töten will. Er will nach Schwedisch-Lappland fahren, er will in die Polarnacht hinausgehen, sich betrinken, nackt ausziehen, sich in den Schnee legen und sterben. Mhm. Obwohl er nicht krank ist. Er hat keine seelische Erkrankung und keine körperliche Erkrankung. Und er geht dann schon sehr früh nach Lappland, zieht sich zurück in ein einsames Haus und ich begleite ihn dabei, was dann passiert mit ihm in dieser Einsamkeit. Wie ihn die Dämonen seines Lebens anfallen, die Dämonen des Bösen, der Schuld, der Versuchung, der Trägheit. Und über allem steht die Frage, wird er es wirklich tun oder wird er es nicht tun?
Hansens Geschichte, du sagst gerade an seinem 60. Geburtstag in Lappland. Du schreibst auch ganz vorn, dass es der 21. Dezember ist und da hatte ich Gänsehaut.
Weil es mein Geburtstag ist.
Ja, müssen wir uns Sorgen machen.
Der 21. Dezember ist ein sehr wichtiges Datum. Es ist der Tag der Sonnenwende.
Ach so. Okay.
Es ist die längste Nacht des Jahres, aber die Sonne wendet sich und ab diesem Zeitpunkt geht es wieder aufwärts.
Was soll uns dieses Buch denn beibringen? Es geht um die Dämonen, es geht um Zerrissensein. Es geht um einen Plan, der, ich will nicht zu viel erzählen, ein Plan, der anders ausgeht, als er beginnt.
Naja, ich will dir sagen, die erste Inspiration zu dem Buch kommt aus meiner Sendung. Und zwar beschäftigt sich das Buch im ersten Teil mit der moralischen Legitimität der Selbsttötung. Das ist ein großes Tabu in unserer Welt. Wenn jemand, so wie Hansen, ohne einen ersichtlichen Grund, also er ist nicht krank und er ist nicht seelisch und körperlich krank, einfach sagt, ich möchte nicht mehr, ich bin des Lebens satt, schrecken wir alle zusammen, weil es der Logik unserer Vorstellung von Leben komplett widerspricht.
Schreckst du auch zusammen?
Ja, in den Sendungen ist mir das schon einige Male passiert, wenn Menschen genau zu einem solchen Thema angerufen haben. Und natürlich fragt man erstmal. Und natürlich sucht man nach Hoffnung und nach vielleicht doch noch Lebensfunken in einem Menschen. Aber ich habe gelernt in diesen vielen Jahren und durch einige Gespräche, dass es Menschen gibt, die wirklich nicht mehr leben wollen. Da traf ich auf eine Entschiedenheit. Und ich musste auch selbst erstmal lernen, das zu akzeptieren, dieses unkommentiert dann so stehen zu lassen. Ich hätte es fast übergriffig gefunden, ihn noch weiter zu insistieren und zu sagen, ihr macht doch mal eine schöne Reise oder guckt doch mal in den Frühling an oder so. Das war alles abgeklärt. Wie tabuisiert die Selbsttötung ist, sehen wir daran, ich bin seit vielen Jahren ein großer Befürworter für die aktive Sterbehilfe, für den assistierten Suizid. Selbst da tun wir uns ja ungeheuer schwer, dieses zu legalisieren. Das ist schon schwierig, geschweige denn, das andere zu akzeptieren.
Warum sollen wir das dürfen? Warum sollen wir selbst festlegen dürfen, jetzt soll es vorbei sein?
Weil wir freie Menschen sind. Weil wir selbst bestimmen können, sollen, finde ich, was mit einem selbst passiert. So, aber ein Satz noch zu dem Buch. Es geht natürlich nicht nur darum. Es ist ein Entwicklungsroman. Und ich beschäftige mich seit 10, 14 Jahren ungefähr mit dem Zen-Buddhismus. Und das fließt im zweiten Teil des Buches sehr eklatant dort ein. Und ich habe die belletristische Form gewählt, den Zen greifbar zu machen, weil er sehr schwierig zu erklären ist.
Jürgen Domian spricht über sein aktuelles Buch, Dämonen heißt das, und das ist der HR1 Talk.
HR1, genau meins.
Genau meins. HR1, der Talk mit Jürgen Domian. Jetzt kommen wir an die Stelle, wo du akustisch überrascht wirst.
Ach, ja. Da bin ich mal gespannt.
Guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Hallo, da bin ich.
Erkennst du ihn?
Wenn die Person vielleicht noch ein paar Worte
sagt. Vielleicht kann die liebe Person sagen, wie häufig seht ihr euch?
Leider viel zu wenig. Ich habe Domian mal gefragt, wo fährt so einer wie du denn in Urlaub hin? Und das geneigte Publikum in der Zeche Karl in Essen.
Genauso gespannt. Atze! Das ist aber eine schöne Überraschung. Grüß dich,
hallo.
Atze.
Ja, hallo, Jürgen.
Das freut mich wirklich sehr.
Herzlich willkommen, Atze Schröder.
Atze ist ein Top-Kollege und ein wunderbarer Mensch und ich freue mich wirklich sehr über die Überraschung.
Lieber Atze Schröder, wie seid ihr zwei denn zusammengekommen? Weil, also, ich würde sagen, ihr seid wie Himmel und Erde völlig verschieden, oder?
Ja, auf den ersten Blick allemal. Ich bekam irgendwann eine Anfrage über Jürgens Agentur, ob ich zu seiner Buchvorstellung in Köln, zur Buchlesung und Vorstellung, Lust hätte zu kommen und da auf dem Podium mitzuwirken. Und das fand ich so sensationell, dass ich von Jürgen angefragt wurde, dass ich das gar nicht glauben konnte und sofort zugesagt habe, weil ich auch immer ein großer Fan der Sendung war.
Da hast du gedacht, das ist gut fürs Image, ne, wenn ich da hingehe.
Absolut nicht. Da ich ja quasi schon eine Legende war zu dem Zeitpunkt, war über Image gar nicht mehr nachzudenken. Und ich wollte diesen Menschen einfach kennenlernen. Und das, als wir uns dann gesehen haben, war es so ein bisschen lieber auf den ersten Blick.
Das wirklich ganz Tolle war, wir haben uns gar nicht großartig abgesprochen. Wir haben diesen ganzen Abend fast improvisiert, Atze.
Ja.
Ne?
Ja,
und das stimmt. Das war für mich sensationell. Das Publikum war begeistert, weil das eben gar nicht zusammenpasst. Und ja, dann ist der Kontakt so entstanden.
Atze, was hast du denn für einen Menschen kennengelernt?
Einen sehr warmherzigen Menschen, der tatsächlich wenig Berührungsängste in jede Richtung hat. Und das fand ich eben so klasse, weil Stichwort Dünkelrepublik Deutschland, wo man ja gerne in Schubladen und Genres denkt, jemanden kennenzulernen, der das so überhaupt nicht hat und quasi mit diesem Schmuddelkind sich auf dem Podium öffentlich zeigt, fand ich schon bemerkenswert.
Worüber redet ihr denn, wenn ihr privat seid?
Das ist ja erstmal erstmal sind wir beide, glaube ich, ziemlich literaturbegeistert. Das Zweite ist, dass wir so irgendwo, Domian sicher noch mehr als ich, aber immer philosophische Ansätze überall sehen. Mit ihm kann man also tatsächlich von da, also sehr tiefschürfend, bis auch zu leichter Kost alles besprechen.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Und das ist ja auch wirklich so, was vielleicht dem Image von Atze etwas widerspricht, was vielleicht gar nicht so ganz viele Leute wissen, dass er eben wahnsinnig belesener Typ ist.
Mhm. Atze, du bist der Mann für den Spökes, für den Spaß. Worüber lacht denn Jürgen Domian privat?
Sobald der Gag gelungen ist, also sobald es wirklich witzig ist, lacht er auch. Und dann nimmt er keine Rücksicht darauf, ob das jetzt intellektuell anspruchsvoll war oder einfach nur so daherkam.
Die akustische Überraschung für Jürgen Domian, Atze Schröder, ist gelungen, oder?
Ist sehr gelungen. Atze, tausend Dank und auch sehr bald.
Und Atze ist übrigens auf Tour bei uns in Hessen Ende des Monats und Anfang Februar. Das Programm heißt Turbo, richtig?
Das Programm heißt Turbo und es geht genau ums Gegenteil.
Atze, das war mega. Herzlichen Dank. Schönen Sonntag.
Ja, tschüss. Sehr, sehr gerne. Jürgen, bis sehr bald. Tschüss. Jo.
Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marco Schreil.
Und mit dem ehemaligen Nighthawker und Autor Jürgen Domian. Dämonen heißt sein aktueller Roman. Drei Exemplare liegen handsigniert hier. Die drei können Sie gewinnen, wenn Sie mir sagen, an welchem Tag diese Hauptperson Hansen in dem Buch gern sterben möchte. Welcher Tag ist es? Das Datum möchte ich wissen. 0800 155 4 mal die 1, das ist die Nummer von unserem Hörertelefon. Oder Sie spielen im Netz mit hr1.de. An welchem Tag, das Datum, möchte die Hauptperson gern sterben? 0800 155 4 mal die 1. Jürgen, was liest du eigentlich gerade?
Wenn ich ein Buch fertig geschrieben habe, bin ich immer sehr ausgelaugt und kann erstmal nicht viel lesen. Das habe ich auch so gemacht die letzten 6, 8 Wochen ungefähr. Und habe mich jetzt an einen riesen Schinken gewagt, den ich Zeit meines Lebens noch nicht gelesen habe. Nämlich Krieg und Frieden von Tolstoi.
Oh Gott, aber das geht nicht so vorm Schlafengehen,
oder? Nein, 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 das ist richtig. Da muss man viele Stunden für Zeit haben und sich hinein vertiefen. Und in unserer sehr, sehr aufgeregten und abgelenkten Medienwelt, in der wir alle so agieren, hat man das fast verlernt, sich auf sowas Großes einzulassen. Ich muss mich richtig
disziplinieren. Man muss sich konzentrieren, ja, hinsetzen. Ja, und so wie man es beigebracht bekommen hat, hinsetzen an den Tisch, munter sein, womöglich ein Glas Wasser daneben und lesen. Ja. Aber so im Bett mit Kopfkissen hochgestellt und so machst du auch?
Im Bett lese ich nie, nein. Im Bett gucke ich nur Fernsehen und lesen gehört da nicht hin.
Lesen wäre zu anständig. Jürgen Domian ist mein Gast heute. Eine Stunde haben wir noch.
HR1 als Podcast und täglich live.
HR1 am Sonntag, der Talk mit Jürgen Domian. Dein Leben könnte auch unter der Überschrift stehen, vom Kabelträger zum Star, oder? Du hast tatsächlich so mit dieser 8 in der Hand angefangen hinter der Kamera und hast Kabel getragen?
Ja, in der Tat. Im WDR habe ich angefangen. Als studentische Hilfskraft. Ich glaube, das gibt es heute immer noch.
Ja.
Und das war super, weil ich zwar letztes und kleinstes Rad am Wagen, aber du kennst es ja auch, man ist voll in den Produktionen mit drin. Ja. Damals die großen Showproduktionen, Biolek und Carell, politische Sendungen wie Monitor oder die Sportschau. Ich war überall dabei und habe da Blut geleckt.
Warst du bei Sendungen von Hella von Sinnen und Dirk Bach dabei oder habt ihr wirklich nur in Anführungsstrichen zusammen gewohnt?
Nein, das ist irgendwie in der Welt. Wir haben nie zusammen gewohnt.
Nee.
Hella und Dirk haben zusammen gewohnt. Und ich habe in Gummersbach meinen Zivildienst gemacht. Und da mir die Luft schon sehr dünn wurde in Gummersbach, bin ich am Wochenende immer zu den beiden in die WG gefahren.
Und hast auf dem Sofa gepennt.
So, genau. Da war Hella und Dirk noch gar nicht im Geschäft, als ich Kabelträger war.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn man mit den beiden so ein Wochenende verbringt?
Das ist so, wie man sich das, glaube ich, auch vorstellt. Das war sehr schrill und sehr lustig und wir haben die verrücktesten Sachen gemacht. Aber man kann auch mit beiden wunderbar sehr ernst reden oder konnte mit Dirk auch sehr, es war nicht nur alles albern und rumgegacker. Nein, nein, das waren solide, gute Verbindungen, die aber auch sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Und Hella ist halt von Natur aus ein Entertainment-Talent erster Garnitur.
Laut und schrill.
Ja,
und
das war sie in der Schule. Ich habe ja mit ihr Abitur gemacht. Das war sie in der Schule schon.
Mhm. Du hast deine Ausbildung beim Westdeutschen Rundfunk gemacht. Du hast studiert, nämlich Germanistik, Philosophie und Politik. Was, das muss man sagen, keine Selbstverständlichkeit ist, wenn man deinen gesamten Werdegang sieht. Also du hast dich echt Stück für Stück an die Front gearbeitet, könnte man sagen.
Ja. Ja, weil ich, wie gesagt, Hauptschüler war und eigentlich gar nicht vorgesehen war für weitere Ausbildung.
Was hat dich angetrieben?
Ich habe so einen Hass auf meine Hauptschulzeit und die damit verbundenen Erinnerungen an die Lehrer, weil diese Lehrer in der Hauptschule Gummersbach uns über diese ganzen Jahre klein gemacht haben.
Weil ihr Hauptschüler wart.
Weil wir aus der Unterschicht kamen und eben nur Hauptschüler waren und wir waren Dreck. Ich muss es so sagen, so habe ich es empfunden. Und das hat dann irgendwann in mir einen Ehrgeiz entfacht, dass ich dann zunächst erstmal 2 Jahre auf eine Handelsschule gegangen bin und dann den damals unverschämten Plan plötzlich hegte, mit fast 18 auf ein humanistisches Gymnasium zu wechseln, was eigentlich ein Unding war. Von den Vorbildungen Physik, Englisch hatte ich alles gar nicht. Aber formal wäre das gegangen, weil die Handelsschule ist die mittlere Reife. Mhm. Und dann bin ich, und das ist eine gute Erinnerung an diesen Ort Gummersbach, werde ich nie vergessen, war ich bei dem Direktor des Gymnasiums Grotenbach in Gummersbach und legte ihm so meine Unterlagen vor. Und da sagte er zu mir, ja, Herr Domian, Horst Kienbaum hieß er, aus der Kienbaum-Dynastie der Unternehmensberatung, ein Spross. Da sagte er, wenn Sie bereit sind, die nächsten 3 Jahre in der Oberstufe so gut wie auf Ihre Freizeit zu verzichten und nur zu lernen, nachzulernen, dann sind Sie bei mir willkommen.
Und er brauchte den Satz wahrscheinlich nicht zu Ende auszusprechen, so, du hattest schon genickt vorher.
Da habe ich gesagt, ja, das mache ich, Herr Kienbaum. Dem Mann habe ich ganz viel zu verdanken.
Wieso ist es später, nachdem du das alles geschafft hast, Studium geschafft hast, wieso ist es das Reden geworden?
Tja, die Frage wirst du dir auch schon gestellt haben. Wahrscheinlich ist es irgendwie auch ein Talent, dass man merkt, dass man das ganz gut kann und dass man Menschen erreicht mit dem, was man sagt oder dass Menschen einem auch gerne was erzählen. Und dann ist das ein Selbstläufer gewesen. Dann fing das mit dem Radio ja an und das funktionierte gleich auch ziemlich gut.
Ich habe eine Antwort für dich, weil ich meine, das in vielen Jahren deiner Arbeit gesehen und gehört zu haben. Es heißt ja Talkshow, also eine Redesendung, aber ich glaube, du bist einfach nur ein sehr, sehr guter Zuhörer und kannst gut analysieren und dich auf jemanden einlassen. Ist das das?
Wenn du das so siehst, danke ich dir für das Kompliment.
Ja. Also der Talkshow-Star des Westdeutschen Rundfunks. Ja, du hast das über 2 Jahrzehnte gemacht. Jürgen Domian ist zu Gast im HR1 Talk.
HR1, genau meins.
Jürgen Domian ist da heute, der Talk in HR1. Und jetzt fliegen wir mal über unseren Fragebogen so drüber. Wir sind jetzt ein Doppel. Also ich gebe so Halbsätze vor und du machst sie bitte zu Ende,
das
okay?
Das Spiel.
Ja, genau, das Spielchen. Der erste Satz, mein liebstes Privileg als eine bekannte Person ist.
Dass ich schneller Termine bei Ärzte bekomme.
Ich wünsche dir, dass du das nicht so häufig
Nein, aber machst. Es ist wirklich dann, wenn man was Kompliziertes hat oder so, dann ist das schon sehr angenehm.
Mhm. Ja. Ich hasse es, wenn?
Wenn ich merke, dass jemand geizig ist. Ich hasse geizige Menschen. Hasse ist jetzt übertrieben, aber ich mag keine geizigen Menschen.
Also gibst du gern auch?
Ja. Ich finde, jemand, der im Materiellen geizig ist, geizt auch mit dem Herzen.
Von meinen Eltern habe ich gelernt, dass?
Bedingungslose Loyalität und Ehrlichkeit. Ganz große Erziehungsmaßnahme.
Mein liebster Ort ist?
Berlin und Lappland.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Weiß ich nicht, weil ich keine Butter esse.
Machst du gar nichts drunter?
Ich esse so Sojamargarine, so ein Öko-Zeug.
Das ist im Zweifel noch teurer als die Butter.
Das kann sein.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Vielleicht, dass man Dinge aushalten muss, die eben auch zur Demokratie gehören. Zum Beispiel, dass wir jetzt die AfD im Bundestag haben. Das gefällt mir auch nicht. Aber so ist nun mal Demokratie und das muss man dann auch aushalten.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist?
Also weißt du, Marco, das kann ich dir gar nicht so sagen. Meine Eltern, obwohl sie wirklich nicht viel Geld haben, haben mich Weihnachten immer traumhaft beschenkt. Und das war für mich immer so eine schöne Zeit, Weihnachten. Eine kleine elektrische Eisenbahn zum Beispiel. Da bin ich ausgeflippt als Kind. Diese Geschenke von meinen Eltern zu Weihnachten waren für mich immer das Größte. Deswegen mag ich Weihnachten, glaube ich, heute immer noch, weil ich diese Empfindung so in Erinnerung habe.
Ich habe das zu Weihnachten auch gesagt. Wenn es so viel ist, merkt man sich's gar nicht.
Ja.
Aber wenn es ein Geschenk
genau,
ist, dann geht's ans Herz.
Ja, ja. Ja.
Beim Essen Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Süß oder herzhaft?
Süß.
Davor habe ich Angst.
Leidvoll zu sterben.
Dafür gebe ich viel zu viel Geld aus.
Naja, man mag es gar nicht erwarten, aber ich habe einen Tick. Ich bin großer Autonarr. Und man denkt immer, das ist so ein Öko-Typ. Nee, das bin ich diesbezüglich nicht.
Und du hast die dicken Karren in der Garage?
Nicht Karren, aber einen sehr dicken Karren. Und das kostet dann schon einige.
SMS oder anrufen?
Och, da bin ich ganz entspannt. Beides, wie es gerade so passt.
Meine größte Niederlage?
Ja, die größte Niederlage sind eigentlich immer Liebesgeschichten gewesen, die ich jetzt im Detail hier nicht erzählen werde. Mhm. Ja.
Zu Hause Hausschlappen oder Schuhe anlassen? Also Straßenschuhe.
Wollsocken.
Also Schuhe aus, Wollsocken.
Ja, ja.
Der nächste Musikwunsch, Tim Fischer, Rinnsteinprinzessin. Was ist das für ein Song, den du dir jetzt wünschst?
Ja, ich habe es mir gewünscht wegen Tim Fischer. Kennst du Tim Fischer?
Nein.
Nein, gar nicht?
Nein.
Ach.
Ich höre es mir an und du sagst mir, wer es ist.
Sollen wir hinterher drüber reden?
Ja, machen wir.
Okay.
Dann hören wir jetzt Tim Fischer, Rinnsteinprinzessin für Jürgen Domian im HR1 Talk.
Du bist mein Prinz auf dem staubigen Weg. Morgen ist unser Palast nichts mehr wert.
Tim Fischer, Rinnsteinprinzessin. Sanfte Stimme, würde ich sagen.
Naja. Nicht nur sanft. Tim ist wirklich großartig. Tim habe ich kennengelernt im WDR, da war der 18 Jahre der Junge. Da hatte ich den zu Gast im Studio in einer ähnlichen Sendung, wie die wir hier gerade machen. Und dann hat der Junge aus dem Lameng heraus Zara Leander gesungen. Und ich war völlig platt. Also er war nicht verkleidet als Zara Leander, aber er hatte Zara Leander die Stimme so verstellt und konnte die singen. Und seitdem... Ich weiß gar nicht, wie man ihn nennen soll. Ist er Chansonnier? Ja, Chansonnier.
Auf alle Fälle hat er eine Geschichte erzählt.
Und er ist ein großes Entertainment-Talent. Er ist sehr gefördert worden von Alfred Biolek übrigens. Alfred hatte ihn einige Male in seiner Sendung und da ist er dann bekannter geworden.
Es gibt gleich noch einen Musikwunsch von dir. Was das ist, verrate ich jetzt noch nicht. Aber ich sage, dass Jürgen Domian zu Gast ist. Sie hören den HR1 Talk am Sonntagvormittag. Der Talk mit Jürgen Domian. Dein nächster Musikwunsch ist Johnny Cash Hurt. Wer oder was kann dich verletzen?
Sehr nahestehende Menschen. Eigentlich auch nur sehr nahestehende Menschen, Freunde.
Und was muss passieren, dass sich das umkehrt und dass du auch verletzt?
Das ist zum Beispiel auch eine große Niederlage für mich, wenn ich mich nicht im Griff habe und ich jemanden verletze. Ich finde, als Maxime für ein gutes Leben ist sehr viel erreicht, wenn man niemandem schadet. Das ist eine Leitlinie für mich, sich darum zu bemühen. Und wenn man zudem in Demut und mit Rückgrat durchs Leben geht, ist das eine gute Sache. Deshalb, wenn durch irgendeinen Umstand ich jemanden verletze, ist das etwas sehr Schlimmes, finde ich.
Jürgen Domian ist zu Gast im HR1 Talk. Ich heiße Marco Schreil. Schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Jürgen Domian ist zu Gast im HR1 Talk. Dämonen heißt sein aktueller Roman. Hast du eigentlich auch diese Dämonen?
Ja, absolut, wer hat sie nicht?
Sind die ähnlich zu dem, was hier im Buch stattfindet?
Naja, das ist jetzt die Frage, wie viel Autobiografie in dem Buch steckt. Natürlich steckt in jedem Buch, sei es die Trivialliteratur oder die Hochliteratur, immer sehr viel Persönliches von einem Menschen drin. Schau mal, Grass und Böll sind nicht zu denken ohne den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Wenn Thomas Mann seine Homosexualität ausgelebt hätte, würden wir ihn so nicht kennen, wie wir ihn kennen. Es war eine Kompensation. Und hätte es zu den Zeiten von Kafka Antidepressiva gegeben, würden wir Kafka wahrscheinlich überhaupt gar nicht kennen. Was das jetzt im Detail in diesem Buch ist, dafür müsste ich mich auf die Psychoanalyse-Couch legen. Aber natürlich, du wahrscheinlich auch, jeder kämpft mit Dämonen, mit Schuld, mit bösen Tendenzen in sich selbst. Wir alle sind Versuchungen unterlegen.
Das, was ich gelesen habe in diesem Buch, und ich mir vorstelle, dass du es schreibst, also ich mir deine Person dazu vorstelle, ergibt sich für mich die Frage, wo diese Grundtraurigkeit herkommt bei dir.
Das ist keine Traurigkeit.
Nee?
Nein. Mein vorletztes Buch hieß ja Interview mit dem Tod. Da habe ich mich nur mit dem Tod beschäftigt. Ein fiktives Interview mit dem Tod.
Großartig übrigens.
Ja, vielen Dank. Und ich muss sagen, seitdem ich mich so intensiv mit dem Tod beschäftigt habe, eben auch in dem Buch Dämonen, stehe ich viel besser und solider im Leben. Und das Leben macht mir viel mehr Spaß.
Weil er dir keine Angst bereitet?
Also es gibt einen, ich bin ja nun kein Christ, aber ich will dennoch mal eine Bibelstelle zitieren. Im Psalm 90 steht, Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterblich sind, auf dass wir klug werden. Und das ist so weise. Also ich bin fröhlicher, seitdem ich mich so viel mit dem Tod und mit den ernsten Dingen beschäftigt habe.
Du sagst gerade, weil du bist kein Christ, du warst mal Christ, du bist evangelisch groß geworden und hast dich ganz bewusst dafür entschieden, Nein zu sagen und einen anderen Weg zu nehmen. An welcher Stelle hat dich der liebe Gott denn enttäuscht oder der Glaube an den lieben Gott enttäuscht?
Naja, das war damals sehr dramatisch, weil ich kurz vor dem Theologiestudium stand. Und dann brach innerhalb von wenigen Monaten brach der Glaube, der sehr, sehr intensiv war, brach zusammen, weil ich damals angefangen hatte, auf einen Tipp von einem Philosophielehrer hin, mich mit Nietzsche und Feuerbach zu beschäftigen, die beiden wiederum, ja, man kann sagen, die größten Kritiker des Christentums sind. Und ich kann es in ein paar Sätzen zusammenfassen, was da zusammengebrochen ist. Ich konnte nicht mehr schlüssig die Frage beantworten, warum dieser Gott, der christliche Gott, das christliche Gottesbild, das Richtige ist. Warum? Mhm. Warum nicht das Jüdische, das Islamische, warum nicht die Vielgötterei der Hindus? Warum? Darauf gibt es keine Antwort, da musst du einfach irgendwann sagen, ich glaube es halt. Die zweite Sache war, warum lässt dieser Gott so viel Leid zu? Warum stirbt ein Kind? Warum wird ein Kind behindert geboren? Warum stirbt eine junge Mutter? Warum kommen bei Naturkatastrophen so viele Lebewesen um? Und das dritte große Ding war, dass dieses Gottesbild, das mir vermittelt wurde im Christentum, dieser Gott mir zu menschlich und zu egozentrisch war. Mhm. Schau dir mal nur die ersten Gebote an. Das erste Gebot heißt, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Das zweite Gebot heißt, du sollst dir kein Bildnis von mir machen. Mhm. Das dritte Gebot heißt, du sollst meinen Feiertag heiligen. Und erst an fünfter Stelle kommt, du sollst nicht töten. Mhm. Ich hätte damals gerne einen Gott gehabt, der sagt, ich liebe dich, aber was geht's dich an?
Und woran glaubst du dann heute?
Naja, danach gab es eine Zeit, eine qualvolle Zeit des Suchens, auch der atheistischen Phase.
Die muss ja dann schlimm gewesen sein. Also wenn man die Identifizierung mit etwas verliert und so im leeren Raum ist es gefährlich.
Das war mit die größte Krise meines Lebens, weil wenn du glaubst, hast du es eigentlich gut, weil du ein festes Fundament hast. Du hast ein ethisch-moralisches Konstrukt, auf dem du leben kannst. Der Tod nimmt den Schrecken und so weiter. Dann war eine atheistische Phase, die hat aber nicht so lange gedauert, weil ich kapiert habe, dass das auch eine Form des Glaubens ist. Ich glaubte ja daran, dass es Gott nicht gibt. Mhm. Und dann bin ich durch Zufall vor 15 Jahren ungefähr auf den Zen-Buddhismus gestoßen, der aber mit dem folkloristischen Buddhismus gar nicht viel gemein hat. Und seitdem beschäftige ich mich damit. Und auch meine Bücher, die danach geschrieben worden sind, ihnen zugrunde liegt ja das Konstrukt des Zen letztendlich. Mhm.
Jürgen Domjan ist mein Gast heute im HR1 Talk. Lass noch mal darüber reden, über diese intensive Zeit, die du im Radio hattest mit deiner Talkshow. Ich habe ein Zitat rausgesucht und Ulrich Wickert, den Ex-Tagesthemen-Moderator, gefunden, der darüber gesagt hat, Domjan ist für mich jede Nacht gelebte Literatur. Jetzt bist du für diese Sendung ausgezeichnet, gelobt, prämiert worden. Wie häufig fehlt sie dir denn?
Naja, das schon oft, weil ich das als Privileg empfunden habe, mit solchen Themen und so unterschiedlichen Menschen mich auseinandersetzen zu dürfen. Das fehlt mir schon.
Ich stell dann also fest, Abschied nehmen ist schon schwer, aber Abschied ertragen noch viel mehr, oder?
Ja, aber ich habe ja schon seit vielen Jahren so diese zweite Welt für mich aufgebaut, nämlich das Schreiben. Mhm. Und das ist eine komplette Gegenwelt. Das ist ja eine stille Welt. Man ist ja ganz einsam für sich alleine, wenn man schreibt. Ich schreibe immer ganz zurückgezogen bei mir zu Hause. Ich könnte nicht in ein Café gehen, was ja viele Schreiber machen. Das ist undenkbar.
Tür zu, Fenster zu.
Ganz genau. Und will gar nichts hören, kann nicht telefonieren währenddessen und zwischendurch mal, das geht nicht. Sodass dadurch natürlich auch eine große Befriedigung entsteht, Arbeitsbefriedigung. Mhm. Und ich genieße eben auch diese Stille, die damit verbunden ist, als Kontrast zu der hektischen Medienwelt, in der ich so lange gelebt habe.
Dieses Jahr 2018, das gerade begonnen hat, ist ein großes Jahr für dich. Du bist Ende letzten Jahres 60 geworden, startest also mit dieser großen Zahl in dieses Jahr. Beschäftigt es dich ganz besonders?
Ich möchte nicht darüber sprechen. Nein, also da fehlt mir wirklich die Abgeklärtheit. Ich finde das Altwerden schrecklich. Und dieses ganze Gequatsche von alles ganz toll und so, kann ich nicht nachvollziehen. Ich hoffe, dass ich irgendwann zu einem geistigen Entwicklungsstand komme, dass ich das komplett akzeptieren kann. Ich kann es noch nicht akzeptieren, weil die Wahrscheinlichkeit des Todes rückt immer näher. Die Zeit schrumpft halt. Dann gibt es immer mehr Einschläge, so im Bekannten- und Freundeskreis, von Todesfällen. Das ist so, wenn man älter wird. Meine alte Mutter hat fast ihr gesamtes Telefonbuch durchgestrichen, weil alle tot sind. Das ist sehr traurig, finde ich. Und es ist natürlich auch damit verbunden mit einer Angst vor Krankheiten, die ja wahrscheinlicher sind. Gut, man kann auch krank werden, wenn man jung ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man älter wird, krank wird. Ich wäre gerne so Ende 30 mit meinem jetzigen Erfahrungshorizont. Das wäre natürlich.
Das ist so ein bisschen wie aus dem Studentenfutter nur die Rosinen auszupicken.
Ja, genau. So, aber das Leben ist immer.
Du hast dich mit so viel Tod beschäftigt während deiner Arbeit in den letzten Jahrzehnten. Wie intensiv beschäftigst du dich mit deinem eigenen Tod? Gibt es einen Plan?
Nein, einen Plan gibt es nicht. Ich kann nur sagen, dass durch diese intensive Beschäftigung ich die Angst vor dem Tod verloren habe. Wirklich, völlig. Wenn ich jetzt tot umfallen würde, dann wäre es so.
Das passiert nur leider so selten.
So selten. Und da sind wir bei dem zweiten Aspekt. Ich habe eine wahnsinnige Angst vor einer langen Leidensphase. Mhm. Und da wären wir dann wieder bei der aktiven Sterbehilfe. Ich hoffe, dass ich den Zeitpunkt dann noch abgreifen kann, wo ich selbst Hand anlege. Dass ich sage, ich will nicht mehr.
Jürgen Domian, der Ex-Nighttalker, sein neues Buch heißt Dämonen, die Geschichte eines Mannes, der sterben möchte. Deshalb haben wir auch jetzt in diesen vergangenen 2 Stunden über den Tod gesprochen. Ich danke dir sehr, bleib gesund.
Vielen Dank.
Und das ist die Stelle, lieber Jürgen, wo jeder unserer Gäste etwas auswendig aufsagen darf. Immer am Ende der Sendung fällt dir spontan was ein?
Siehst du meine Seele nicht, wie sie dicht vor dir in der Stille steht? Rilke.
Schön. Jürgen Domian, der Ex-Nighttalker, herzlichen Dank, dass du hier zu Gast warst. Ich wünsche dir alles Gute.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ich heiße Marco Schreil. Unsere Sendung, die können Sie ganz in Ruhe nochmal nachhören und das sollten Sie auch tun, denn wir haben diese Sendung als Podcast unter hr1.de. Klicken Sie Jürgen Domian und dann haben Sie hoffentlich Freude damit. Schönen Sonntag.
hr1. Genau meins.